Eigentlich ist unsere ganze Welt IT. Warum sollte ich die nicht auch verstehen?
Dieses Fertigsein gibt es beim Lernen rund um IT nicht.
Viel einfachere, kreative Wege. Das fand ich eine total tolle Denkweise. Und ich hätte das nie auf diesen Bereich vorher übertragen. Also ich hätte nie gedacht, dass das im Programmieren auch möglich ist.
Wie gestaltet man Innovation in Unternehmen und Organisationen? Mit welchen Ideen begegnet man Herausforderungen und Umbrüchen? Wir sprechen darüber, welche Impulse Forschung an der Leuphana und Praxis einander geben können. Mezzanin, der Podcast für Innovation und Wandel.
Moin ihr drei, schön, dass ihr da seid. Ihr habt es euch mit dem Data Club ja zur Aufgabe gemacht, bei Schülerinnen und Schülern präventiv zu handeln, also so früh es geht quasi den Kontakt zur Materie herzustellen und alles dafür zu tun, dass nicht irgendwie das große Fragezeichen irgendwann vor Augen steht. Und wir werden heute noch viel über das Projekt und euer Miteinander sprechen, aber gebt gern vorher einmal zum Einstieg Preis, was so die individuelle Perspektive ist, mit der ihr auf das Projekt schaut und anhand derer ihr auch das Projekt mitformt.
Ja, dann fange ich doch einfach mal an. Ich bin Judith Holle. Ich habe hier an der Leuphana auch studiert, Berufsschullehramt im Bachelor für Sozialpädagogik. Und mich hat es dann aber recht schnell auch schon im Studium dahin getrieben zu sagen, okay, Bildung, Schule, voll mein Thema. Aber es braucht da eigentlich mehr, für mich braucht es einen Systemwandel in Schule, also wirklich neues, zeitgemäßes Lernen, deutlich individualisiertere Lernformen zu etablieren. Jetzt ist natürlich das digitale Thema auch ganz vorne an. Und so hat es mich dann in eine Leuphana-Ausgründung sozusagen getrieben. Das Start-up Bewirken Jugendbildung auf Augenhöhe, ursprünglich auch mal Exist gefördert hier von der Uni. Unsere große Mission ist es, Veränderungen in Schule zu bewirken. Das heißt, im Konkreten machen wir gerade sehr viel Lehrkräftefortbildung. Wir begleiten aber auch Schulen bei Schulentwicklungsprozessen. Und weil wir eben als Partner von Schule schon seit 5 Jahren circa aktiv sind mit unserer Organisation, ist dann auch diese Kooperation für den Data Club Lüneburg, über den wir ja gleich dann noch weiter sprechen werden, zustande gekommen. Und deshalb vielleicht auch kurz zum Kontext: in diesem Projekt bin ich auch für die Schulpartnerschaften zuständig und bin da Ansprechpartnerin für Lehrkräfte und für das ganze Thema, wie können wir das spannende Thema des Programmierens denn auch in die Schulen tragen, aber auch überhaupt in die Bildung, egal ob schulisch oder außerschulisch.
Ja, Bildung und Schule, voll dein Thema. Laura, magst du uns erzählen, was so bei dir die großen Themen sind oder die großen Leidenschaften, mit der, die so deine Perspektive zeichnen?
Ja, gerne. Ich bin Laura Paradig, ich arbeite bei der Hackerschool. Wir begeistern seit 2014 Kinder und Jugendliche inzwischen deutschlandweit für IT und Programmieren in Kursen. Und damit verbinde ich eigentlich zwei meiner ganz großen Leidenschaften. Einmal, also ich bin ursprünglich aus der Kommunikation, habe Gesellschaft- und Wirtschaftskommunikation studiert. Und mein erster Job war in der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, wo ich Programmkommunikation gemacht habe, auch schon für Jugendprogramme. Und dann bin ich über diverse andere Stationen in IT-Agenturen gelandet, im Projektmanagement, im IT-Projektmanagement und so dann zur Hackerschool. Das heißt, meine Leidenschaft für IT und meine Leidenschaft für Kinder und Jugendliche werden da verbunden. Und ich finde das auch besonders wichtig, in dem Bereich die IT-Bildung voranzutreiben. Und bin jetzt seit 2018 bei der Hackerschool.
Sehr schön. Ich nehme an, dann bin ich dran. Johannes van Deest, mein Name. Ich sitze an der Uni Lüneburg, übernehme hier quasi uniseitig die Kooperation in dem Projekt Data Club Lüneburg. Zu meinem Hintergrund weiß ich gar nicht, wie ich den beschreiben soll, habe ich gerade, während ihr gesprochen habt, überlegt. So ein bisschen von allem, also ein Technikeinschlag, ein Ingenieur im Bachelor gemacht und dann Management-Einschlag im Master, dann wie das so oft ist im Leben, per Zufall reingerutscht in das Thema IT-Didaktik. Und in den vergangenen 2,5 Jahren mittlerweile haben wir jetzt quasi ein inhaltlich ganz ähnliches Thema an der Uni aufgebaut. wie das, was wir im Data Club wiederfinden, nur mit einer anderen Zielgruppe. Das DataX-Projekt ist das, da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gedreht, hier im Podcast. Es geht da darum, quasi allen Studierenden, die hier bei uns starten, aufs Auge zu drücken, dass sie doch jetzt bitte programmieren und Data Literacy lernen sollten, dass das zukunftsweisende Kompetenzen sind. Und letztendlich aus diesem Projekt heraus mit einem ähnlichen Team, jetzt aber mit kompetenten Zuwachs von der Hacker School und bewirken, Judith und Laura, haben wir das Projekt Data Club Lüneburg aus dem Boden gestampft, wo es eben jetzt darum geht, die Jugendlichen genauso fit zu machen. Also quasi nochmal ein paar Jahre eher ansetzen und sagen, da können wir noch mehr rausholen. Ja, soweit zu mir.
Ja, also ich finde, man merkt bei solchen Vorstellungsrunden natürlich immer, dass es nicht das erste Mal ist, dass die Menschen, die das erzählen, das machen. Und ich kenne es auch von mir selbst, dass man halt so die Standardpunkte der letzten 5 Jahre so abklappert. Und deshalb würde ich mich bei euch mal besonders freuen über eine Sache, die man vielleicht nicht bei einer Standardvorstellungsrunde raushaut. Und zwar, wer von euch kann denn programmieren? Beziehungsweise wie gut?
Ja, ich gehe immer ins betretene Schweigen.
Betretenes Schweigen.
So, soll ich zuerst?
Ja, gern, weil ich glaube, du kannst es auf jeden Fall.
Wenn ich es jetzt gar nicht könnte, wäre schlecht für meinen Chef. Ich sitze ja hier am Institut für Wirtschaftsinformatik. Na, aber auch ich, ne? Also es hält sich in Grenzen. Ich bin tatsächlich irgendwie mehr so ein, kann vieles ein bisschen und nichts richtig. Das Gleiche gilt fürs Programmieren und tatsächlich, also die Grundlagen der Programmierung, mittlerweile beherrsche ich sie dann auch. Das hat aber auch viel Zeit in Anspruch genommen und ich erzähle es den Studis immer, wenn ich dann in der Lehre bin. Es ist auch, sagen wir mal, recht bescheiden gestartet. Ich glaube, in der Schule, ich glaube, mal so eine wahlfreie AG gehabt. Da gab es eine 6. Setzen 6. ja, ich musste es zum Glück nicht ins Zeugnis einbringen. Es hat dann ein bisschen gedauert. Im Ingenieurstudium ist es nochmal aufgetaucht. Bisschen didaktischer, anderer didaktischer Ansatz und Zeit dazwischen, diese Denkmuster, um die es da ja auch geht, ja, die hatten sich ein bisschen gesetzt und plötzlich ging mir das einfach von der Hand. Hat Spaß gemacht. Wenn man es dann natürlich Erfolge feiern kann, dann ist das, geht man da auch ganz anders ran. Und da habe ich es mal ein bisschen aufgegriffen, lange wieder einschlafen lassen. Im Master ist es mir wieder mit einer AG begegnet. Nimmst du, dachte, kennst du ja schon ein bisschen, ja, hast du nochmal einen Berührungspunkt gehabt. Und dann tatsächlich bin ich jetzt hier irgendwie über Umwege und Zufälle bei den Wirtschaftsinformatikern gelandet und bin in der grundständigen Lehre der Grundlagen, ja. Also da hört es dann aber auch auf.
Okay, aber spannend. Ja, ich dachte mir, dass die Frage vielleicht interessant werden soll. Die soll ja auch nicht dazu dienen, euch jetzt irgendwie zu degradieren, aber es ist ja immer die Sache. Also man muss ja nicht unbedingt was perfekt beherrschen, nur um irgendwie Begeisterung dazu entfachen zu können. Und Judith, du bist ja auch für Bildungskonzepte oder sowas allgemein zuständig, jetzt dann nicht immer super themenspezifisch. Und das ist ja auch toll, wenn man dann quasi immer in was anderes reinrutscht. Aber Judith, Laura erzählt ja gerne auch nochmal so einen Schwung.
Ja, wenn du mich jetzt direkt angesprochen hast. Also es ist ja auch ganz spannend, vielleicht vorweggenommen, das, was ja das Programmieren ausmacht, also dieses Lernen im Ausprobieren und Lernen auch an einem Projekt, das ich selber einfach mal starte, worauf habe ich Bock, was mal zu programmieren, das verbindet uns dann wieder total stark, auch wenn ich tatsächlich überhaupt gar keinen IT-Background mitbringe. Also bei mir ist das, da war ich so 14, 15, und habe da habe ich in der Zeit super gern geschrieben und habe auf so einer Plattform war unterwegs und dann konnte man sich da seine eigene Profilseite so ein bisschen mit HTML anpassen. Das war so mein erster Kontakt mit Programmieren. Da habe ich mich auch mehrere Stunden wirklich reingefuchst, um halt irgendwas fett zu markieren, um, weiß ich nicht, ob ich ein Bild da eingepflegt habe. Also wirklich so ganz, ganz rudimentär. Aber das war so mein erster Kontakt mit Programmieren und da ist es dann eigentlich auch jahrelang erstmal bei geblieben. Ich habe aber schon gemerkt, dass es einen packen kann, auf jeden Fall in dem Moment. Vor allem zielgetrieben, wenn ich was habe, wofür ich es mache. Das ist für mich auch, was auch für die Bildung ganz wichtig ist, dieses so, habe ich ein Projekt, das mich motiviert, mich in was reinzufuchsen. Und das ist ja so auch eigentlich genau der Ansatz, den wir auch mit dem Data Club so verfolgen. Also da hat jeder, der eine macht es, weil das Programmieren an sich so super toll ist, der andere sagt, oh, ich will unbedingt wissen, wie ich eine Website programmiere und deshalb fuchse ich mich da jetzt rein. Und diesen Motivationskick irgendwie zu finden. Und genau, und ansonsten ist aber tatsächlich, hatte ich da jetzt auch jahrelang nichts mit zu tun und habe vor allem auch im Rahmen des Data Clubs jetzt nochmal an Workshops dann auch halt, war mit dabei gewesen, die auch mit SchülerInnen waren und habe nochmal so ein, ja, wirklich Einblick oberflächlich, ne, jetzt erstmal bekommen, um auch zu wissen, so was macht das jetzt eigentlich aus, und fand es aber eben total schön, gerade dieses verbindende Element des, ja, des Try and Errors und des Fehler machen ist okay und daraus lerne ich ja, was ich nächstes Mal anders mache und finde es auch für mich selbst heraus. Das finde ich total schön und habe dadurch jetzt auch irgendwie natürlich auch für mich wieder einen neuen Grund, mich gedanklich damit auseinanderzusetzen und Verständnis noch verstärkt dafür zu entwickeln. Ich glaube, da werde ich auch selber viel lernen in diesem Projekt noch weiterhin.
Ja, ja, zu der HTML-Sache habe ich auch so ein bisschen, das ist so immer das Beispiel, was ich bringe in dem Kontext. Ich studiere im Nebenfach, also ich mache KUVI und studiere im Nebenfach digitale Medien und Kulturinformatik, wie es sich schimpft, was auch immer in Gottes Namen Kulturinformatik sein soll. Ich kann es euch nicht erklären, aber im Zuge dessen hatte auch ich mal einen HTML- und CSS-Kurs. Und das Erste, was man lernt in einem HTML- und CSS-Kurs, ist, dass es nicht programmieren ist. Das ist das Erste, was man an den Kopf geworfen bekommt. Und das Zweite ist aber tatsächlich mal so ein Grundverständnis von, hey, was begegnen wir denn so im Alltag so? Also ich habe damit dann mal so ein, zwei Sachen gemacht, zum Beispiel Dozierende haben Vorlesungen auf unterschiedlichen Plattformen hochgeladen und nicht jede dieser Plattformen hatte diesen doppelten Geschwindigkeitsmodus, aber man kann halt super easy so in der HTML-Oberfläche so quasi bei sich lokal was ändern, zum Beispiel eben die Abspielgeschwindigkeit, und das war dann so ein kleiner Erfolg, wo ich so dachte, hey, geil, so das, also man muss ja nicht unbedingt ein fertiger Programmierer sein, wenn man da irgendwie rausgeht aus einer Hacking-School oder aus irgendeinem HTML-CSS-Kurs.
Ja, so kleine Hacks, die das Leben die erleichtern oder die einem so kleine Möglichkeiten auch verschaffen, ne?
Ich muss da auch einmal ganz kurz dazwischengrätschen, weil du gerade was sagst, was ich einfach unterbinden will. Fertiger Programmierer, Programmiererin. Das ist, ne, also ich habe vorhin gesagt, okay, ich kann so ein bisschen was, aber auch wenn ich zu meinen Kollegen hier auf dem Flur gucke, die ein bisschen mehr noch können, es ist ein nie endender Prozess. Also dieses Fertigsein gibt es beim Lernen rund um IT nicht. Also das Feld entwickelt sich so schnell, ist so breit, wie Judith richtig schon sagt. Man braucht irgendwie diesen Funken, die Idee, das Projekt, was einen fesselt, und dann lernt man daran getrieben das, was man braucht. Ja, man kann es auch studieren oder aus dem Lehrbuch machen, dann macht man was sehr kanonisch, lernt man im Wissen, aber man ist nie fertig. Dementsprechend ist das auch so ein bisschen, glaube ich, ein Leitbild des Data Club Lüneburg, wo wir einfach sagen, wir sind alle gleich, weil wir sind alle Lernende. Wir duzen uns auch ganz eifrig. Und ja, Fehler machen ist okay. Das sind so ein paar Grundgedanken, die einfach aus dem Feld an sich stammen, die wir da im Data Club nach vorne auch tragen. Sorry, und ich wollte dir, Laura, nicht das Wort nehmen.
Ja, ich habe tatsächlich mal auch Programmieren in der Schule gelernt. Das war so Anfang, irgendwann 2001, 2002 oder so. Und ich habe sogar eine 1 gehabt. Und mein Informatiklehrer wollte mich dafür gewinnen, Informatik-LK zu machen. Aber ich hatte Angst davor, habe auch nicht so richtig verstanden, wozu man das braucht, was man damit machen kann. Habe es dann jahrelang überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, gar nicht mehr gemacht. Bin dann natürlich über die IT-Agenturen so ein bisschen wieder reingekommen, dachte aber immer, ein Glück machen das die anderen. Habe jetzt bei der Hacker School und auch über den Data Club Lüneburg dann mal wieder einen Kurs gemacht und habe dann gemerkt, dass es eigentlich total Spaß macht und eigentlich auch total meins gewesen wäre. Das heißt, ich wäre die perfekte Zielgruppe für den Data Club Lüneburg gewesen. Also genau die ja ein Klischee-Denken auch vom Programmieren hat. Ich dachte auch noch damals, auch die Nerds, und dann sitzt man da so im dunklen Kellerloch und ist überhaupt nichts für mich, und auch die Angst hätte mir das genommen, weil ich überhaupt nicht wusste, dass es kreativ ist, dass man auch nicht nur den einen Weg gehen kann, sondern dass man sich selber Wege suchen kann, dass man ganz viel ausprobieren kann, dass man Sachen machen kann, die eben ganz viel dann auch mit Kommunikation, Gestaltung, Kreation zu tun haben. Also das habe ich überhaupt nicht geahnt. Ich wäre genau die gewesen, die wahrscheinlich durch so einen Data Club Lüneburg Kurs dann Feuer gefangen hätte und vielleicht weitergemacht hätte. Also eigentlich schade, jetzt, weil inzwischen, ich habe jetzt zwei kleine Kinder Und seit ich beim Data Club Lüneburg auch dabei bin und bei der Hacker School, habe ich überhaupt nicht mehr die Zeit. Vielleicht fange ich irgendwann mal wieder an, wenn meine beiden Jungs in dem Alter sind. Die sind jetzt erst 2 und 4, also noch weit entfernt vom Programmieren. Aber ich habe Lust darauf, das mit denen zusammen auch ein bisschen zu machen, weil ich die Denke total gerne mag. Und ich freue mich auch immer beim Data Club Lüneburg, bei der Hacker School, wenn wir gerade auch Mädchen begeistern können, Leute begeistern können, die das auch vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatten, was das bedeutet, und jetzt eine ganz neue Welt kennenlernen und auch neue berufliche Perspektiven für sich entdecken.
Ich habe gerade total an ein Gespräch, das wir hier gestern bei uns im Büro geführt haben, gedacht, dass ja die IT und das Programmieren, das ist eine komplette Welt, die ja hinter unserem Alltag steht. Also jedes zweite Gerät, das wir in der Hand haben, ist ja IT eigentlich und ist Programmierung. Und das hat man aber, also auf unterschiedliche Weise bewusst oder auch gar nicht bewusst. Also ich bin da mittendrin, aber ich sag mal, ältere Generationen, die haben es nicht so bewusst, weil, oh Gott, alles neue Welt. Und die jüngeren Generationen haben es schon wieder nicht mehr auf dem Schirm, weil man kennt es ja gar nicht anders, als dass da ein Smartphone ist, auf dem man rumwischt irgendwie. Und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung so der letzten Jahre, die dieses Programmieren auch, glaube ich, eine Chance hat, das Programmieren auch aus dieser Nerd-Ecke so rauszuholen, weil eigentlich ist unsere ganze Welt IT. Warum sollte ich die nicht auch verstehen? Und das unterschätzt man aber total und das macht man sich oft gar nicht bewusst, dass das eigentlich der Fall ist. Das ja kam mir gerade so im Andocken an das gestrige Gespräch, das wir hier auch hatten dann.
darüber reden wir auch oft, dass es, ich finde, gerade jetzt umso unheimlicher ist. Wir sind eine Generation von Anwendern, auch gerade die Kinder und Jugendlichen. Alle benutzen das ständig, gucken ständig auf ihre Smartphones, benutzen ständig digitale Tools, aber wissen noch, eigentlich manchmal erschrecken noch viel weniger als wir manchmal darüber. Also es gibt welche, die sind natürlich schon total fit da drin und machen ganz viel, aber es gibt auch welche, die machen sich überhaupt keine Gedanken darüber. Und das, denn ich habe auch Angst, dass denn irgendwann so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft entsteht, die es halt noch steuern können und die Welt gestalten, und dann andere, die gar nicht mehr da mitkommen. Und das darf nicht geschehen, finde ich. Das ist so wichtig heutzutage.
Ich glaube, es ist halt irgendwann so ein bisschen so dieses, also es gibt so einen schmalen Grat zwischen den Leuten, die so in der Zeit aufgewachsen sind, wo es quasi der Status quo ist, sich immer was Neues anzueignen, so, und so die Generation, wo auch meine vielleicht noch so zugehört, die so denkt so, ja, okay, ich bin ja hier Digital Native, so, der Status, den ich gerade packe, der wird sich nicht verändern und ich wachse einfach so mit dem Internet, aber irgendwann wird man dann vielleicht auch abgehangen. Und das finde ich auch fast schon gefährlich als Gedanke, wo ich ein bisschen Angst vor habe, was mir dann hinterher irgendwie meine Enkel oder so erklären müssen.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, so wie man früher noch Geräte auch mal aufgeschraubt hat und geguckt hat, was steckt da eigentlich drin, ein bisschen so ist es auch teilweise mit dem Programmieren. Also das da auch gar nicht mehr hinterfragt wird, wie das eigentlich funktioniert. Genauso wie man eben auch nicht mehr ins Handy reingucken kann, was ist da eigentlich zusammengesteckt, wie sieht das da drinnen aus. Weil ich habe noch viele so aus meiner Generation, auch ein bisschen jünger noch, die so auch angefangen haben mit dem. Die sind jetzt eher auch Hardware-Programmierer, aber die haben damit angefangen, einfach immer zu gucken, was ist da eigentlich, steckt da in den Geräten drin. Und auch selber mal Geräte reparieren und so. Und das wird ja immer weniger heutzutage.
Aber was ich gerade eine mega schöne Anmerkung von dir fand, Laura, dass du halt selber quasi mal das Angebot wahrgenommen hast, weil wie viele Menschen, die man fragt auf der Straße, hey, wo arbeitest du? Ja, ich arbeite, keine Ahnung, hier und da und wir machen das und das Produkt. So, ja, benutzt du das selber so? Hast du das selber mal wahrgenommen? Wie oft passiert das schon? Das fand ich gerade irgendwie schön zu hören. Und ich fände es cool, wenn du irgendwie, also falls du dich erinnern kannst, hat man natürlich nicht immer so super im Petto gerade, aber wo gab es vielleicht Situationen, wo ihr gesagt habt, ey, cool, dass ich jetzt hier arbeite bei dieser Institution, die sich darum kümmert, dass junge Menschen da früh rangeführt werden, weil hier hätte ich davon profitiert. Oder jetzt spezifisch, Laura, hast du vielleicht im Nachhinein, du hast diesen Kurs gemacht und hast dann ein paar Situationen im Alltag so erlebt, wo du gedacht hast, so, ey, krass, das habe ich jetzt irgendwie 20 Jahre vorher gemacht, immer wieder unhinterfragt. Und jetzt, wo ich so mal so einen Kurs gemacht habe und so einen ganz kleinen Einblick wenigstens nur bekommen habe, habe ich irgendwie eine andere Perspektive drauf bekommen oder gemerkt, dass es auch im Alltag einfach ein cooler Skill ist, da ein bisschen Bescheid zu wissen.
Ich muss gerade kurz nachdenken. Also ich glaube schon allein diese Denkweise, dass es,
Also ich hatte ganz lange die Denkweise, dass in Mathe, also alle Naturwissenschaften, Mathe, Informatik, alles, was man so hatte, dass es da immer nur einen Weg gibt. Und ich hatte immer unglaubliche Angst, dass wenn ich diesen Weg nicht finde, dass ich total versage. Dann ist einfach die ganze Klausur, dann kriege ich eine 6 und alles ist falsch. Und da glaube ich zu lernen, dass es nicht diesen einen Weg gibt und dass es man total smart dabei sein kann und kreativ, indem ich auch verstanden habe, das war noch vor meiner Zeit bei der Hackerschool, dass mir ein Programmierer mal in der Agentur eben erklärt hat, warum dieser Code, der war irgendwie 3 Seiten lang und wie man den jetzt auf eine halbe bringen kann. Und das fand ich total faszinierend und habe das dann auch so ansatzweise auch verstanden, wie er mir das erklärt hat und fand das total faszinierend. Auch, ja, einfach nur schlau gedacht und irgendwie wie so ein kleines Rätsel lösen, auch wie Detektiv sein oder auch irgendwie eine neue Lösung zu finden, die man auch im Alltag kann man das ja genauso machen. Da gibt's auch manchmal viel einfachere, kreative Wege. Das fand ich eine total tolle Denkweise und ich hätte das nie auf diesen Bereich vorher übertragen. Also ich hätte nie gedacht, dass das im Programmieren auch möglich ist.
Du Laura, wie bringt man denn 3 Seiten Programmiersprache auf eine halbe?
Jetzt kommt der Test.
Nein, Spaß beiseite. Nein, das muss ja nicht mehr gut werden. Aber genau, also das ist ja genau das, wo wir quasi ein bisschen drauf hinaus wollten. So einfach eine andere Sichtweise dafür zu bekommen. Auch, hey, was gibt's so für Berufsfelder oder sowas, die ich mir erschließen kann darüber und was für Dinge im Alltag da irgendwie involviert sein können. Jetzt frage ich mich natürlich, welchen Weg hat Johannes gewählt, damit es eine 6 wurde in der Informatikklausur. Aber
das bringt mich jetzt zu einem Punkt zurück, den Laura, du gerade benannt hast. Ja, das, was wir im Data Club eben machen wollen, was du auch gerade irgendwie so negativ hervorgehoben hast. Man kennt das aus der Schule nur, dass es gibt einen Lösungsweg, der wird halt bewertet. Man hat diesen Leistungsdruck immer hinten drauf. Und für diese Kreativität, die nun ja in der Schule nicht so wirklich gelehrt wird, sondern man hat so eine Pseudo-Kreativität, mal doch mal irgendwie ein Blatt, so wie du das Blatt malen willst. Ja, aber, es ist nicht wirklich kreativ und das ist eben dann im Data Club, dass wir ein Setting schaffen, wo wir eben den Druck rausnehmen und zusammen lernen, zusammen Fehler machen, uns gegenseitig unterstützen und da so eine ganz produktive, kooperative Atmosphäre schaffen. So, genau.
Ja, also dein Part. Ich wollte eigentlich nur einmal kurz sagen, dass ich das total bereichernd finde, diese Zusammenarbeit an der Stelle. Klar, wir machen irgendwie IT-Bildung schon sehr lange deutschlandweit, bringen da die Erfahrung mit, aber ich finde es jetzt unglaublich bereichernd, da einmal mit Bewirken den Bildungsträger zu haben, also da auch die Erfahrung von Judith mit Schulen, die wir so intensiv noch gar nicht haben und es ist auch ein neues Feld, bei uns eher an die Schulen zu gehen und finde das total wertvoll, da ihre Erfahrung mitzunehmen und andererseits auch die Uni wieder zu haben, da auch die Studenten, die sich mit engagieren im Projekt und das Netzwerk zu haben, finde das total bereichernd und auch sich mal auf so eine Region zu konzentrieren. Wir sind ja sonst deutschlandweit aktiv und haben eher so ein sehr schnelllebiges Konzept, also nicht das Konzept, aber unser Fokus ist eher diese Initialzündung, also Kinder und Jugendliche zum ersten Mal für IT zu begeistern. Und da Data Club Lüneburg hat ja auch so ein bisschen will eine langfristigere Wirkung erzielen. Und das finde ich total schön, sich da mal so konzentriert und auch langfristiger, auch ein bisschen intensiver mit dem Thema in einer Region zu beschäftigen.
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, so weil dieses Data X, das habe ich ja auch teilweise genossen, eben weil ich ja Studie bin. Ich hab nicht das Semester erlebt, quasi wo es Pflicht war im ersten Semester, bedauerlicherweise. Tatsächlich, ich hätte es gerne. Das
kommt auch erst tatsächlich noch.
Ach so, ach, das ist noch gar nicht.
6 Wochen los.
Ah, ach, funny. Okay, ich dachte, das wäre letztes Semester schon gewesen.
Da war es noch freiwillig.
Ja, aber so oder so habe ich mich so ein bisschen gefragt, so, weil dadurch auf jeden Fall, es geht ja in derselbe Richtung, auch wenn es ein anderes Klientel ist, wenn man es mal so sagen möchte, aber das, was Laura und Johannes jetzt vorher gemacht haben, das geht ja in dieselbe Richtung, deswegen war bei mir so ein bisschen der Gedanke, so, was waren denn so vielleicht die Blindspots oder so, oder bei der Zusammenarbeit, wo ihr gemeint habt, hey, ich habe schon Erfahrung in Wissensvermittlung im MINT-Bereich und sowas, aber dadurch, dass ihr jetzt noch von beiden Seiten nochmal zusammengearbeitet habt, habt ihr vielleicht gemerkt, hey, da und da hatten wir schon voll die Übereinstimmung, da war man irgendwie auf demselben Level, hat man gesagt, okay, das sind irgendwie Standards, die haben wir jetzt alle schon entwickelt, aber vielleicht auch noch ein paar Blindspots, das würde mich voll interessieren, wo ihr so gemerkt habt, so, oh, hoppla, wie konnten wir das denn die letzten Monate, Jahre nicht gemacht haben? Cool, dass ich es jetzt durch die Zusammenarbeit irgendwie die Augen dafür geöffnet habe.
Also ich kann jetzt natürlich sagen, was ich hier von meinen Kollegen gelernt habe. Also ich meine, Judith hat ein absolutes Händchen dafür, wie man mit Jugendlichen umgeht. Und einmal hatte ich das Vergnügen, dass sie quasi einen Workshop, den ich gegeben hat, als quasi Teilnehmerin begleitet hat und mich danach reflektieren konnte. Das war sehr bereichernd. Dann nehme ich auch einiges quasi mit in die Lehre für die Studis. Mal von Laura natürlich auch, wie man gerade in der Vorstellung gehört hat, wie sie an Unternehmen rantreten kann und für die Vision und Mission so einer Jugendbefähigung in IT Werbung machen kann. Da würde ich mir auch gerne eine Scheibe von abschneiden. Ansonsten haben wir gerade vielleicht quasi inhaltlich oder fachlich von dem, was wir machen mit dem Data Club, ein Thema angeschnitten, und das sind die Schulworkshops. Und das war tatsächlich etwas, was vorher gar nicht vorgesehen war. Also als wir die Idee ausgeheckt haben, hatten wir Angebote im Sinn, die nach dem Motto, Sparwitz, die den Erstkontakt herstellen. Dann hatten wir Angebote quasi, die vor Ort die Jugendlichen an die Uni bringen, wo wir dann einfach coole Atmosphäre schaffen, mit denen zusammen hier weiterlernen, die ihren eigenen Projekten folgen, und dann gegebenenfalls irgendwie Angebote und Formate, die in berufliche oder professionelle, in Bildungswege überleiten. Genau, das ist so Anschluss, beruflichen oder akademischen Anschluss ermöglichen sollen.
Also ich glaube, was uns halt voll nochmal die ganze Situation verändert hat und wo auch gerade noch für uns ein Findungsprozess stattfindet, ist, dass das Ganze nicht in Corona geplant war.
Ganz genau.
Also das Ganze war als Präsenzprojekt geplant, wo es schon sehr stark im Zentrum steht, die Leuphana als Gebäude, als Ort auch, wo etwas stattfinden kann, beziehungsweise Unternehmen in der Region, wo direkt in Unternehmen auch Workshops stattfinden können. Und das ist halt gerade total außer Kraft gesetzt. Und deshalb ist auch dieses Modell, stärker in die Schulen reinzugehen und Workshops in Schulen zu machen, die Lehrkräfte auch anzusprechen. Hier, wir haben hier ein Angebot und das funktioniert auch online, ist etwas, was komplett neu aufgekommen ist und was für uns auch strategisch einfach gerade mit reinfällt. Was ist eigentlich gut, was ist schlecht? Und ich glaube tatsächlich, dass es für uns vielleicht sogar ein Vorteil ist oder eine Chance, dass wir diese Corona-Situation jetzt haben, weil ich glaube auch gerade, das Projekt erstreckt sich ja über 6 Landkreise. Und mal ganz ehrlich gesprochen, es ist sehr unwahrscheinlich und sehr unrealistisch, dass aus 6 Landkreisen in Niedersachsen, was ja ein Flächenland ist, die Leute alle zum Co-Learning einmal die Woche nach Lüneburg anreisen. Also das wäre vielleicht, also es wäre von vornherein so eine Art Blindspot auch gewesen, wo die Frage wäre, wie lösen wir das? Und ich glaube, dass diese Selbstverständlichkeit, die wir jetzt für digitale Formate haben, da ganz neue Möglichkeiten eröffnet, trotzdem diese Räume zu schaffen und sie eben zu kombinieren. Also es kann ja weiterhin Workshops geben in Unternehmen, dann, wo man auch mal cool anreist, weil es ein großes Event oder was auch immer, oder auch mal an der Leuphana. Aber für dieses Alltägliche oder auch dieses Wir kommen zu den Leuten hin in die Schule, das ist so ein Aspekt, der war vorher nicht vorgesehen, ist jetzt aber, glaube ich, total glücklich, dass die Normalität sich so ergeben hat, dass es eben online zum Standard gehört und wir das jetzt auch adaptieren. Und ich glaube, das ist was, wo wir auch auf jeden Fall voneinander viel lernen können. Also zum Beispiel, ihr als Hackerschool habt ja auch vorher schon Schulworkshops gemacht. Jetzt habt auch gerade ja angefangen, dann mit Corona auch euch in Schule reinzuentwickeln online. Wir als Bewirken haben das Thema Online-Lernen, das beschäftigt uns seit 1,5 Jahren enorm. Also wie baue ich wirklich gute und wirksame Räume im Setting von Videokonferenzen, die trotzdem interaktiv und von Austausch und gemeinsamem Lernen geprägt sind. Und das ist eine komplett neue Komponente, wo wir, glaube ich, auch so in dieser Entwicklung sind. Also auch die Frage, welche Möglichkeiten gibt es, Co-Learning, also solche Räume zu eröffnen, die eben nicht nur starr eine Videokonferenz sind, sondern es gibt ja so spannende Tools wie WonderMe, mit dem mittlerweile zum Beispiel viele vertraut sind. Können wir sowas nutzen, um auch diese Räume anders zu schaffen? Und ich glaube, das ist das ist da einfach so eine Dynamik, die da auch drin ist, und so ein Blindspot, der da war, auch wenn man das beim Antragsschreiben noch gar nicht gedacht hätte.
Ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass ich, also einmal, dass die Hackers Google auch gerade erst durch Corona angefangen hat, diese Schulworkshops zu machen, und wir da auch noch bei der Hackerschool in der Entwicklung sind. Und da finde ich es total spannend, mit Judith und Johannes zusammenzuarbeiten, weil die eben, wenn man an Schulen ist, da muss man ja noch mehr das ganze Bildungssystem mitdenken. Und da ist es total wertvoll, die Perspektiven aus dem Bildungsbereich von Judith mitzunehmen, aber auch aus der Uni von Johannes. Also das finde ich einmal total toll, wie sich das weiterentwickelt und insgesamt, welche neuen Perspektiven Corona auch eröffnet. Also schon allein, dass man online ja dann alle eigentlich erreichen kann. Wir hatten zum Beispiel gerade die Diskussion, dass sich ja, es könnte ja jetzt sein, dass sich doch auch Jugendliche mal aus München anmelden, weil sie davon erfahren haben, dass es Programmierkurse gibt und ob wir das wollen oder nicht. Also, dass sich deutschlandweit Jugendliche anmelden. Und da haben wir gesagt, dass es ja eigentlich auch toll ist, weil dann die Region Lüneburg deutschlandweit zum Beispiel bekannt ist. Also es ist ja nicht nur Ziel, jetzt die Region in dem Sinne zu stärken, dass die Kinder und Jugendlichen dann nur aus Lüneburg kommen, sondern es kann ja auch wiederum die Region stärken, wenn andere auch davon erfahren, was wir machen. Und dass aber auch der Ort gar nicht mehr so eine Rolle spielt. Zum Beispiel habe ich gerade ein Unternehmen gefragt, wo wir einen Kurs bislang nur in Lüneburg beworben haben, ob es auch okay wäre, wenn wir das jetzt deutschlandweit nochmal tun, um ihn dann auch ganz voll zu kriegen. Und da haben die sofort gesagt, ja klar, weil selbst, also die Unternehmen haben auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass sie vielleicht auch mal einen Praktikanten darüber kennenlernen oder einen Studenten, vielleicht auch später mal einen Azubi. Und die haben dann auch gesagt, aber das spielt ja gar keine Rolle heutzutage mehr, wo die arbeiten, weil wir machen eh gerade ganz viel remote. Und wenn sich da jemand in München für ein Praktikum später bewerben will, dann ist das überhaupt kein Problem. Da freuen wir uns genauso. Also der Ort spielt eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle. Zumindest nicht in dem Sinne, wo die Kinder und Jugendlichen herkommen.
Mhm. Das finde ich spannend, weil ich hätte es voll eingeschätzt, dass ihr, also ich meine, so war ja auch ursprünglich der Plan, aber ich dachte irgendwie, dass ihr so richtig die lokale Ausrichtung super, super ernst nehmt, dass das so an quasi so ein bisschen an oberster Stelle steht, weil gerade was auch so, eben die aktuelle Lage bietet es halt einfach easy an, so selbst wenn es nicht jetzt online geplant wäre oder ihr euch gegen wehren hättet wollen, es bietet sich einfach an. Aber auch gerade im Sinne von den Vereinen oder Uni oder was auch immer, die Fördernden, die euch unterstützen, so, legen die da nicht irgendwie Wert drauf, dass es großartig lokal ist, weil, wie ihr gerade schon gesagt habt, natürlich hoffen die auch darauf, vielleicht mal einen Praktikanten, Praktikantin abgreifen zu können oder halt einfach so ein bisschen die zukünftige Arbeitsplatzgeneration oder auch Branchenstärke so im lokalen Kreis zu stärken. Deswegen dachte ich, wäre das voll so ein Steckenpferd von euch. Das fände ich interessant noch.
Ist es auch. Also es ist eine ganz klare Priorität, eben die angesprochenen 6 Landkreise nach vorne zu stellen. Wir sagen nur, bevor wir quasi am Ende die Plätze offen lassen müssen, haben wir uns quasi ein Zeitfenster kurz vorher gesteckt, wo wir dann sagen, okay, jetzt sind auch deutschlandweite Anmeldungen möglich. Ja, da das Ganze dann unter der Flagge Data Club Lüneburg läuft, ist quasi der Werbeeffekt da, jedenfalls eben auch irgendwie der Benefit für die Unternehmen, wenn sie da mal einen Praktikanten generieren können.
Ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass klar der Fokus weiter auf der Region bleibt, also unsere Kooperationspartner und auch die Unternehmen sollen ja auch alle aus Lüneburg kommen, nur dass es eben auch noch diesen Effekt hat, Region Lüneburg strahlt nicht nur nach Lüneburg, sondern eigentlich deutschlandweit. Und vielleicht bringt es ja Kinder und Jugendliche auch von München aus nach Lüneburg. Vielleicht bleiben die dabei in München sitzen, auch als Ort, aber sie können von remote aus jetzt plötzlich auch in Lüneburg arbeiten. Und das fand ich einen neuen, interessanten Aspekt und habe mich da auch gefreut, dass das Unternehmen da auch offen war und dass er positiv gesehen hat. Oh, da können wir vielleicht sogar noch bekannt in München werden durch. Ich nehme jetzt immer München als Beispiel, weil es so weit weg ist.
Das Ziel ist ja auch, das über diesen Förderrahmen hinaus auch weiterzutragen. Und da ist natürlich ist einfach auch hilfreich, wenn, ich sag mal, wenn es eine Art Modellprojekt sein könnte. Es könnte ja theoretisch sein, später gibt es einen Data Club Berlin oder einen Data Club Göttingen oder was auch immer. Und ich glaube, das können wir dafür auf jeden Fall nutzen. Aber alles, was wir aktiv machen, ist in der Region. Also wir bieten Schulen in diesen 6 Landkreisen. Ich kann sie jetzt gerade leider auch nicht aufzählen. Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Uelzen, hier so drumherum die Landkreise. Den Schulen bieten wir speziell Schulworkshops an. An die Jugendzentren schicken wir die Info raus. Also die Unternehmen aus der Region sprechen wir an. Und ich glaube, diese ganze die aktive Energie, die fließt in die Region. Und das andere ist halt eher so Strahleffekt oder Beifang, kann man es auch sozusagen nennen, wenn man es anders framet.
Ganz genau, ganz geschicktes Framing. Aber das ist ja eigentlich cool, dass die Unternehmen da auch dann die Chance drin sind, nicht zu sagen jetzt, hey, hier habt ihr uns versprochen, dass ihr hier alles lokal und hier im kleinen Lübeck-Kreis macht, sondern das Strahlen fand ich eigentlich ein ganz schönes Bild, quasi nach innen und nach außen zu strahlen. Aber die Fördernden so, weil die ja auch alle in der Region sind, was ist so euer Haupt-Connecting-Point zu denen? Also ich habe gesehen, auf der Website kann man halt ganz normal, wenn ich eh schon weiß, dass ihr existiert, dann google ich halt und gucke, hey, da gibt's diesen Data Club, so da kann man ja irgendwie sich melden als Förderer oder Förderverein oder wer auch immer da irgendwie unterstützen will oder arbeiten will. Aber was ist so sonst eure ja quasi Networking-Route? So wo kommt am meisten, Bekanntschaft rein? Wie connectet ihr mit euren Fördermenschen?
Also es ist ja grundsätzlich erstmal ein Förderprojekt, das ja auch vom Bund gefördert ist. Das vielleicht nochmal kurz zu dieser Förderfrage. Bund, ne, Johannes?
Ja, BMBF.
Welches Ministerium? BMBF,
genau. Bildung und Forschung, genau.
Und der andere Part ist ja eher so diese ideelle und Ehrenamtsförderung durch Unternehmen sozusagen, die eher auf dieser Kooperationsebene sozusagen liegt.
Ist also aktuell ist die Finanzierungslage gesichert, dadurch, dass wir eben das Ministerium haben als Geldgeber. Die Idee ist natürlich quasi nicht mit Ablauf dieses Förderzeitraums, genau 3 Jahre, plötzlich alles zu stoppen, sondern das Ganze fortzuführen. Dazu ist die Überlegung, eine Vereinsgründung zu machen. Und auch erst dann sind wir in der Lage, quasi finanzielle Spenden anzunehmen. Ja, ansonsten sind wir quasi als Verbund dreier Unternehmen oder ja, Organisationen dazu gar nicht fähig. Was wir jetzt gerade suchen, ist Unterstützung in Form von Leuten, die einfach Bock haben, so wie wir auch da quasi Workshops für Kids zu machen. Und da, deshalb lag mir vorhin quasi im Hinterkopf, habe ich den passenden Punkt verpasst, das reinzuschmeißen. Es ist natürlich die Online-Formate sind auch eine wahnsinnige Chance für uns zum Wachsen. Ja, weil es ist für auch die Studie, wenn ich mit Studie spreche, ist es natürlich wesentlich einfacher, wenn die einfach quasi donnerstags vormittags von zu Hause im Pyjama mal eben in so einen Schuhworkshop mit reinspringen können und da ihr Wissen teilen und ein paar Kids begeistern können, beziehungsweise die Unternehmen da keine langen Anfahrtswege, die Unternehmensworkshops finden sowieso in den Unternehmen statt, ja, aber gegebenenfalls, wenn die perspektivisch in Schulworkshops mit unter die Arme greifen, ja, das ist also dieses... Die ganze Logistik fällt weg, was es einfacher macht, Gewinner und Unterstützer zu gewinnen. Und genau, das wollte ich nochmal eben loswerden. Ja, und langfristig natürlich dann irgendwie auch finanzielle Unterstützung, wenn Unternehmen da besonders sichtbar sein wollen beziehungsweise sich engagieren für die Sache. Da freuen wir uns.
Ich würde da gerne, Laura, wenn okay ist, einmal direkt anknüpfen und nämlich auch nochmal hier sagen an alle, die zuhören, dass wenn ihr Bock habt, auch selber mal, also wenn ihr sagt, ja, ich habe so ein bisschen Programmier-Background, das muss auch gar nicht super tiefgreifend sein und ich habe Bock, da mal so einen Workshop mitzugestalten und ab und zu mal regelmäßig, unregelmäßig, wie auch immer, selber mit dabei zu sein, dann meldet euch unbedingt bei uns. Also wir arbeiten da aktuell eben mit Ehrenamtlichen zusammen und freuen uns über jede Person, die einfach Lust hat, Kids zu begeistern fürs Programmieren. Von daher, ja, meldet euch bei uns, wenn ihr euch da gerade von angesprochen fühlt.
Genau, und als Zusatz nochmal, keine Scheu vor irgendwie dem Gefühl, ich kenne es nicht, ich weiß es nicht. Also wir haben auch Workshops, wo wir einfach dann sagen, okay, wir führen euch langsam dran, wir machen das auch unterschiedlichen Niveaus, ob wir jetzt in eine 6. oder 5. Klasse gehen oder eine 10., da ist dann aber natürlich irgendwie ein bisschen Spannung zwischen, aber keine Sorge, die Sorgen nehmen wir euch im Vorfeld, schickt uns eine Nachricht, eine E-Mail, googelt uns, ruft uns an, ja, nehmt Kontakt auf jeglichen Wegen, da freuen wir uns, sehr.
Ich wollte da auch nur ansetzen, genau, einmal keine Angst, dass eure IT-Kenntnisse vielleicht nicht ausreichen, weil wir gehen davon aus, dass wir Kinder und Jugendliche ohne Vorkenntnisse haben oder gestalten unsere Kurse so. Das heißt eigentlich jeder, der IT-affin ist, also wahrscheinlich könnten wir drei auch schon die ersten Kurse leiten, zumindest die Einsteigerkurse. Und auch keine Angst vor zu viel Arbeitsaufwand oder irgendwelchen Verpflichtungen. Ich glaube, das ist auch das Tolle beim Data Club Lüneburg, dass man, also ein so ein Kurs ist ja an der Schule sogar nur ein Vormittag. Und die anderen Kurse sind über 2 Tage, 2x4 Stunden. Es gibt sogar fertige Kurskonzepte. Das heißt, die Vorbereitungszeit für einen so einen Kurs, wenn man in der Schule den macht, 4 Stunden mit einem fertigen Kurskonzept, muss man sich vielleicht nochmal 2 Stunden einarbeiten. Das heißt, es ist echt ein überschaubarer Umfang von 6 bis höchstens 8 Stunden, die man da erstmal hat und das auch einfach auch erstmal so ausprobieren kann und man muss da nicht schon zusagen, dass man gleich nächste Woche den nächsten Workshop leiten möchte, sondern das ist total frei einem überlassen. Und da eben auch nochmal einfach der Hinweis, dass wir keine Kursleiter bei uns im Team haben, sondern das sind tatsächlich Ehrenamtliche, entweder Studenten, IT-Studenten, IT-Azubis, freie ITler, aber auch Unternehmen, die ITler haben, die Lust
oder eben Leute, die IT-affin sind und weder Azubi noch Studi sind. Also das ist nicht geknüpft an eine Profession, die man schon hat oder lernt. Laura winkt gerade.
Ich wollte nur sagen, auch wer jetzt sagt, ich habe wirklich eigentlich gar keine Ahnung von IT, also ich kann es weder, noch könnte ich mir irgendwie vorstellen, einen Kurs zu leiten, aber sagt, ich finde die Idee total toll, auch der kann sich bei uns melden, weil wir haben viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Wir hatten zum Beispiel neulich auch eine Person, die meinte, ich will euch unbedingt unterstützen, wie? Und dann kam raus, die hat einfach ein gutes Netzwerk und die hilft uns jetzt mit dabei, ein Netzwerk aufzubauen und andere eben ITler oder IT-affinen Leute zu finden, die uns helfen. Also auch da gibt es genug Möglichkeiten, sich zu engagieren.
Aber eine Sache, die mich noch voll interessiert, und zwar jetzt spezifisch Judith, ihr habt ja auch auf der Hacking School-Seite und auch generell, ihr bemüht euch ja von wegen so, hey, ihr habt vorhin schon die Klischees angesprochen, so man sitzt irgendwie alleine im Keller vom Rechner oder sowas, so ihr habt Kurse, die sich spezifisch an weiblich gelesene Menschen richten. Ihr wollt ja so ein bisschen auch aus dem Klischee raus. Und da hätte ich jetzt einmal aus dem Bildungskonzept her so noch die Frage, gab es quasi da irgendwie Herausforderungen oder hast du dir irgendwo gesagt, okay, wo muss ich jetzt aufpassen oder wo lege ich besonders Wert drauf beim didaktischen Konzept, dass wir eben nicht nur quasi die Leute ansprechen, die vom Klischee da angesprochen worden und vor allem auch, du hast es vorhin erzählt, so dieses gemeinschaftliche Lernen steht ja vor allem im Vordergrund und da ist das Klischee, irgendwie alleine im Keller zu sitzen, natürlich sehr nicht zuträglich für. Deswegen, da würde mich das noch einmal interessieren, so deine Perspektive drauf.
Also da haben wir natürlich grundsätzlich erstmal das Glück, dass die Hacker School da schon super tolle Konzepte hat, wo ja auch tatsächlich das auch so vorgesehen ist, die erstmal so weitergeführt werden. Und meine Rolle ist es tatsächlich eher, dass wir da gemeinsam nochmal draufschauen und gucken, wo können wir es denn verbessern, wo können wir es noch optimieren. Und ich glaube, da sind wir gerade auch im Prozess. Also das Projekt läuft ja auch noch gar nicht so lange, offiziell seit letztem Dezember, aber das dauert ja auch immer, bis sich sowas anrollt und anläuft und wirklich dann so eine Maschine ist sozusagen. Deshalb würde ich sagen, also grundsätzlich ist, und das will ich aber gar nicht mir zu schreiben, sondern das macht die Hacker School auch so schon auf jeden Fall, ist es einfach so, dass sehr niedrigschwellig da herangegangen wird im Sinne von, wir legen einfach mal los und eben auch projektbasiert. Also, dass man schaut, okay, ich mache mein eigenes Ding und wurscht und finde mich da durch und werde dabei begleitet durch Personen, die sich eben eher als Lerncoach sehen und dort ja individuell dort unterstützen und auch immer in der im Lerngruppenbezug. Also jetzt in dem Fall ist es ja immer online. Wir sind immer in kleinen Gruppen in einem Zoom-Raum, in dem gemeinsam gelernt und sich ausgetauscht ist und immer jeweils ein Lerncoach oder wir nennen sie Inspirer, ein Inspirer dabei ist, der dort eben einfach unterstützt. Und ich glaube, das ist aber etwas, wo wir einfach in den nächsten Monaten auf jeden Fall immer weiter dran arbeiten werden und auch evaluieren, gerade jetzt auch im Schulkontext, was ja auch eben noch gar nicht so lange läuft. Wie können wir das noch verbessern und vielleicht da auch spezifisch zum Beispiel weiblich gelesene Menschen nochmal ansprechen oder auch die Schülerinnen und Schüler mitnehmen, die im ersten Moment nicht direkt darauf abfahren. Aber unsere Erfahrung ist, also sowohl jetzt aus dem, wo ich schon dabei war, als auch die Hackers sowieso schon, dass ganz oft es so ist, dass die Rückmeldung ist, oh, ich dachte ja, das ist nicht so cool. Aber am Ende habe ich gemerkt, oh, das macht ja richtig Spaß und das ist ja viel besser, als ich dachte. Ich glaube, wenn das die Reaktion ist, dann ist auf jeden Fall schon mal was richtig gelaufen. Und da können wir einfach was draus mitnehmen und das weiterführen und optimieren.
Das wird in Zukunft der Werbeslogan werden. Ja, dann gebt mir doch gerne noch, du hast gesagt, es ist ja nicht mehr am Anfang, aber ihr seid mittendrin quasi, es gibt noch nicht ganz so lange das Projekt. Was ist denn ein kleiner Ausblick, den ihr mir vielleicht geben könnt? Also auf was darf man sich freuen? Wo hört man als nächstes von euch? Jetzt quasi erst Studis angesprochen mit DataX, jetzt Schülerinnen und Schüler mit dem Data Club, als nächstes dann der Seniorenkurs oder so für Programmieren. Was hört man als nächstes von euch? Was geht ab in Zukunft?
Im Rahmen vom Data Club würde ich sagen, kann man sich freuen auf größere Veranstaltungen. Das wird nicht dieses Jahr passieren. Das ist jetzt nicht eine Sache von den nächsten 3 Monaten, aber in Richtung Hackathon oder größere Veranstaltungen gedacht, in denen man wirklich viele Leute, die Bock haben auf Programmieren, zusammenholt und so ein Gemeinschaftserleben schafft. schafft und da wirklich in Projekten denkt und in wo wollen wir hin, was wollen wir schaffen, wie wollen wir kreativ werden. Ich glaube, das ist was, wo man sich drauf freuen kann und wo es auch einfach nochmal größer und ein bisschen einfach
Strahlkraft,
genau, Strahlkraft bekommt. Da halten wir euch auf dem Laufenden, sobald es da konkret wird.
Cool. Und wo genau, also wo haltet ihr uns auf dem Laufenden? Wo kann man, wo hört man von euch? Was ist der Ort, wo man mit euch connecten kann, wo man die neuesten Infos bekommt?
Das ist aktuell noch eine zwischenbehelfsmäßige Website, die wir deshalb, wo wir auch schwer sagen können, was da die Domain ist. Das ist nämlich noch so eine Unterseite der Leufana. Vielleicht kann die einfach in den Kommentar der oder hier in die Beschreibung des Podcasts mit rein. Die Website, die dann später ist, wird es noch im Aufbau und wir sind auf Instagram demnächst auch vertreten. Wir können schon mal sagen, wir heißen dort dataclub_Lüneburg, richtig, Johannes?
Genau,
Da werden
im Zweifel findet ihr das uns über auch einfach über Google. Also wenn ihr Dataclub Lüneburg, sind wir, glaube ich, der erste Treffer, egal welche Webseite wir haben, wir sorgen schon dafür, dass wir oben stehen.
Ja. Ja, und dann dafür findet man Menschen in der IT.
So. Die vermeintlich was können, ja. Manchmal zumindest.
Ihr Lieben, ich bedanke mich sehr bei euch für den authentischen Einblick in so ein Herzensprojekt, wie es bei euch wirkt. Und bis bald und vielleicht am Campus.
Ja, wir haben zu danken.
Danke dir.
Danke dir.
Ja. Danke euch. Und danke, dass wir dabei sein durften.